Pendant. Gespräche zur digitalen Zeit. Ein Podcast von Henriette Heidbrink und Lars Rademacher.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich heiße Sie herzlich willkommen zum Pendant-Podcast Gespräche zur digitalen Zeit. Mein Kollege Lars Rademacher und ich, Henriette Heidbrink, unterhalten uns hier ungefähr einmal im Monat mit einem Gast zu einem aktuellen Thema, immer mit Bezug zu Medien und Gesellschaft, meist zur Digitalisierung, manchmal auch zur Nachhaltigkeit, so wie heute. Wir haben Peter Seele zu Gast und wollen mit ihm über den Sustainability Backlash sprechen. Mein Kollege Lars Rademacher stellt ihn einfach mal kurz vor.
Ja, Peter Seele, das hatten wir schon bei unserer ersten Folge gesagt, denn Peter Seele ist hier der erste Wiederholungstäter. Wir freuen uns sehr, ihn zum zweiten Mal dabei zu haben. Ist Philosoph und Ökonom und er lehrt und forscht zu Themen der Wirtschaftsethik und Corporate Social Responsibility an der Universität der italienischen Schweiz in Lugano. Seine Philosophie ist pragmatisch und verständlich. Und als wir uns ja zum allerersten Podcast getroffen haben, Peter Seele war sozusagen ein Stückchen Geburtshelfer damals im Oktober 2020. Da ging es noch um künstliche Intelligenz, lieber Peter. Und wir freuen uns sehr, dass wir dich heute wieder hier zu Gast haben. Herzlich willkommen ein zweites Mal bei Pendant.
Ja, hallo. Vielen Dank nochmals auch für die erneute Einladung.
Sehr gerne, sehr gerne. Ja, und ich würde gerne einmal einsteigen tatsächlich mit der künstlichen Intelligenz, über die wir damals gesprochen haben, Peter. Denn 2020 hast du ein wunderbares Experiment gemacht und das auch in einem Buch festgehalten. Und die Entwicklung der künstlichen Intelligenz ist zumindest, was sage ich mal, die Verbreitung von KI-Anwendungen für den Endanwender angeht, ja doch wahnsinnig explodiert seit 2020. Wie schätzt du denn die Entwicklung seit dieser Zeit ein? Weil du hast dich ja damals doch relativ tief hineinbegeben. Sind wir schon in ein anderes Zeitalter der KI-Anwendung eingetreten oder wo siehst du uns aktuell?
Also das Buch ist ja 2020 erschienen. Geschrieben habe ich es 16, 17, 18. Und die KIs, mit denen ich damals zu tun hatte, Chatbots, das ist so ein bisschen Mittelalter oder eigentlich Höhlenmenschen verglichen mit dem, womit wir es jetzt zu tun haben. Das war vor dem Launch von OpenAI, von GPT, 1, 2, 3, Chat 4 und so weiter. Also das war damals noch nicht möglich. Es gab damals den Zugang nur für eingeladene Forscher und Gäste. Ich hatte mich beworben, aber man wollte das damals nicht. Sehr exklusiv, also sozusagen Embedded Research. Und jetzt verstehe ich auch warum, weil einfach der Quantensprung so groß ist, was die künstliche Intelligenzentwicklung angeht. Und deswegen ist das Buch eigentlich relativ schnell veraltet gewesen, zumindest was den technischen Teil angeht. Was die Grundthese angeht, also wie hieß das nochmal das Buch, KI und die Maschinisierung des Menschen, also diese Maschinisierung des Menschen, was KI mit dem Menschen eigentlich macht, indem wir uns an die Interaktion mit KIs gewöhnen und in gewisser Weise anpassen, das würde ich sagen, ist nach wie vor aktuell.
Ja, wenn man da jetzt vielleicht noch einmal weiter ansetzt, du sagst die Maschinisierung des Menschen, es wird ja jetzt schon viel diskutiert anhand von KI und den verwendeten Large Language Models, ob da dann nicht zum Teil jetzt schon bestimmte Fähigkeiten und Kompetenzen gar nicht mehr gebraucht werden. Man erlebt das ja jetzt auch gerade schon. Das selber erlebt, als ich jetzt in den letzten Jahren in diesem PR-Ethik-Gremium im PR-Rat im Deutschen gesessen habe, dass die Frage auftaucht, muss man das überhaupt noch kennzeichnen? Und da sind jetzt schon viele so weit, dass sie sagen, nö, das braucht man alles schon gar nicht mehr zu kennzeichnen, weil man wird das nicht mehr unterscheiden können. Hast du dazu eine Meinung? Also ist KI-produzierte Texte, Produkte, Bilder, ist das noch zu kennzeichnen? Muss das noch gekennzeichnet werden? Ist das für irgendwen noch relevant?
Also am Ende möchte ja irgendwer für seine Arbeit ein Honorar bekommen und dann ist es schon relevant, wer die Arbeit erbracht hat. Denn wenn man sozusagen nur noch fürs Prompten bezahlt wird, kann man das ja eigentlich auch schon wieder auslagern oder durch dialogisierende KIs ersetzen. Insofern halte ich die Frage eigentlich hochgradig relevant. Ich habe in meiner Uni in der Kommission gearbeitet, wie jetzt das für studentische Arbeiten geregelt werden sollte. Also insgesamt aufbauend auf der Erfahrung, aber aufbauend auf anderen Erfahrungen kann ich nur sagen, es ist sehr viel Unbedarftheit, teilweise Naivität im Umgang mit KI. Ich glaube schon, dass man das klar kennzeichnen müsste, einfach auch um sowohl Haftungs- als auch Gratifikations- und überhaupt Verantwortungshintergründe entsprechend adressieren zu können. Also ich bin da eher konservativ, kann man, glaube ich, sagen. Ich finde aber, es ist völlig in Ordnung, wenn man schreibt, entstanden, unterstützt mit KI. Das finde ich in Ordnung. Und ich würde eigentlich damit rechnen, dass es in Zukunft so eine Art Governance-Schema gibt, vielleicht so eine Taxonomie, welche Art von Unterstützung. Also habe ich jetzt was gepromptet, habe ich mir was an Bildern liefern lassen, habe ich mir eine Idee liefern lassen, so wie das ja bei einigen Top-Journals bei uns Wissenschaftlern ist, wo du so einen Fragenkatalog hast, wer hat was gemacht. Die Idee, das Schreiben, die Statistik und, könnte ich mir vorstellen, dass das ein gutes Modell wäre, das man auch für KI-Governance verwenden könnte. Das komplett nicht zu regulieren und einfach so wursteln zu lassen, ein bisschen Mensch, bisschen KI und am Ende schreibt irgendwer eine Rechnung, scheint mir jetzt nicht so die zuverlässigste oder zukunftsträchtigste Lösung zu sein. Auch aus dem einfachen Grund, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass der Mensch damit seine eigentliche Wertschöpfung aufrechterhalten kann. Das ist substituierbar. Und um das nicht nur juristisch, sondern auch moralisch-ethisch verrechenbar zu haben, auch kommerziell, denke ich, da sollte man noch etwas nachjustieren.
Dann vielleicht abschließend nochmal zu KI. Das ist ja jetzt kein Thema, mit dem du dich aktuell noch beschäftigst oder forschst du da in die Richtung gerade noch weiter?
Also ich habe ein paar Artikel nachgeschoben nach dem Buch 2020 und es ging dann eher so in die Richtung, was kann man für die KI-Ethikforschung von der doch über Jahrzehnte etablierten wirtschaftsethischen Forschung lernen? Und das ist eigentlich so mein, ich möchte nicht sagen Schlusspunkt, aber so das Letzte und das, glaube ich, Wichtigste, was ich da gemacht habe. Einfach weil in der Wirtschaftsethik so viele Themen so gut etabliert sind, also Ethikboards oder Governance-Regime oder die ganze Greenwashing-Diskussion, die wir jetzt ja auch bei Ethics-Washing haben. Das war, glaube ich, mein Hauptartikel nach unserem Podcast, dass ich über Machine-Washing und Digital Ethics-Washing noch publiziert habe. Also im Prinzip, vielleicht mal als Zusammenfassung, ich sehe es eigentlich so, dass mit der ganzen KI und Technologie genau das passiert, was vor 20, 30 Jahren mit Grün und Nachhaltigkeit passiert ist. Also als das mit Greenwashing losgeht und dann später aktuell jetzt zunehmend in Regulierung überführt wurde, passiert jetzt gerade mit Technologie, Algorithmen und KI. Also deswegen sollte man eigentlich analog lernen, was den letzten 20 Jahre passiert ist, welche Institutionalisierung, Regulierung und technischen Erkenntnisse sich eingestellt haben, um nicht jeden Fehler nochmal zu machen und einfach Zeit zu überlassen. Und das ist in meinen Augen der Unterschied, das haben wir in dem Machine-Washing-Artikel auch ausgearbeitet. Der Lobbying-Effort ist extrem, wenn es um KI und Technologie geht. Und der ist ja auch bei Grün ziemlich extrem. Und dass man jetzt sozusagen in dieselben Warteschleifen buxiert wird und einfach Zeit verstreichen lässt, die gewisse Akteure dann einfach nutzen, um nach vorne zu arbeiten, halte ich für ein systemisches Versäumnis. Man könnte jetzt besser und schneller arbeiten, wenn man sich besser inspirieren ließe von den Institutionalisierungsdebatten, die wir die letzten Jahre, Jahrzehnte zum Thema Nachhaltigkeit hatten, um sie dann auf KI anzuwenden. Und da sind aber auch jetzt andere, die in die Richtung publizieren. Also ich halte das schon für eine vielversprechende Richtung. Es muss jetzt institutionalisiert werden, vielleicht auch reguliert werden, denn sonst sind schon einige der weniger guten Szenarien wahrscheinlich, was Technologie und KI angeht. Dazu gehört dann auch Transparenz, welche Leistung KI für eine menschliche Arbeit, eine Forschung oder irgendeine kreative Arbeit geleistet hat.
Ja, Institutionalisierung und Regulierung ist, glaube ich, hier schon das richtige Stichwort. Du hast ja selber schon gerade die grünen Themen ins Feld geführt. Denen hast du dich ja sehr, sehr intensiv in den letzten Jahren getummelt, hast sehr viel über Nachhaltigkeit und Reporting und hast ja eigentlich, sage ich mal, die Begleitforschung zu dieser Institutionalisierung von CSR und Sustainability. Kommunikation und Reporting gemacht die letzten Jahre und stellst das aber jetzt im Prinzip ja doch mehr oder minder ein und ja, ist eigentlich meine Übergabe auch an Henriette, denn das soll ja eigentlich unser Thema sein, Sustainability und der Sustainability Backlash.
Genau, jetzt hat Lars mir eigentlich das Wort aus dem Mund genommen, Peter. Das wäre nämlich meine erste Frage an dich. Was ist ein Sustainability Backlash und wieso überhaupt Backlash? Wir sind doch eigentlich mittendrin in den Sustainability-Diskussionen. Was lasht da back on us quasi?
Ja, also der Begriff Greenlash, also Green und Backlash, Greenlash, der jetzt in den letzten Monaten aufgetaucht ist und dem ich mich jetzt aktuell in meiner Forschung verschrieben habe, das will eigentlich sagen, so unschön das vielleicht ist, dass die grünen Themen, dass der Peak überschritten ist, dass der Furor, die Energie, das Verständnis eigentlich nicht mehr so viel Momentum haben wie vor einigen Jahren. Greta ist vorbei, als moralische Autorität nicht mehr zitierbar. Das ganze grüne Thema im positiven Sinne war erfolgreich, weil es neue Regeln gibt, Institutionalisierung, Regulierung. Ich komme ja eigentlich aus der Greenwashing-Forschung und vieles von dem, was früher unreguliert war, Emissionen, Energieverbrauch, Fußabdrücke und so, ist heute reguliert. Das heißt, die Freiwilligkeit verschwindet damit. Aber der Greenlash geht eigentlich noch einen Schritt weiter. Greenlash heißt, ist egal. Nachhaltigkeit, nachhaltiger Konsum, kümmert mich nicht mehr, kümmert die anderen nicht mehr. Also ich sehe, dass sozusagen mehr und mehr wesentliche Stakeholder sich von dem Commitment an die Nachhaltigkeit verabschieden. Beispiele.
Ja.
Also,
Also ich würde ja auch erstmal kommentierend
ja,
einwerfen,
bitte.
das ist eine steile These, ne? Ist vorbei. Also jetzt wollen wir Beispiele hören.
Also, ich habe ja diesen Blog-Eintrag geschrieben über den neuen Ferrari Dodici Cilindri. Also, das Auto heißt so, was es ist, ein Zwölfzylinder. Das heißt, Ferrari hat jetzt 2024 ein neues Modell rausgebracht mit 12 Zylindern. Das heißt, die ganze Downsizing-Idee der vergangenen Jahre, Jahrzehnte, dem viele Volumenhersteller gefolgt sind, zeigt Ferrari nicht nur die lange Nase, sagt, sondern auch noch, also wisst ihr, wir sind hier 12 Zylinder. Das ist dreimal normales Vierzylinder-Auto und mit Elektro haben wir gar nichts zu tun. Und ich finde, das ist so eine starke Aussage, auch noch das Modell so zu benennen, dass es die Krönung des Verbrennungsmotors als Zwölfzylinder feiert. Das finde ich so eine starke Aussage hier im Luxussegment, dass eigentlich die Volumenhersteller, ich habe das in dem Blogbeitrag ja auch diskutiert, Mercedes hat ja den Achtzylinder zum Beispiel aus der normalen Marke verbannt vor einigen Jahren. Aber meine These wäre, das grüne Commitment, die Wichtigkeit, und das hat mit der Polarisierung zu tun, in der wir leben, auf vielen verschiedenen Ebenen, mit den Konflikten, Kriegen und Pandemie. Es hat alles so viel die Debatten polarisiert, dass die grüne Debatte der Konsens zum Grünen auch der Polarisierung zum Opfer fiel, dass also die Grünen radikalisieren, die Klima, also ich meine nicht die Partei, ich meine die grünen Anhänger der grünen Idee, Aktivisten radikalisieren, Klimakleber und so weiter. Ist das noch ziviler Ungehorsam oder ist das schon Terrorismus? Einige sagen, es ist schon eine sanfte Form von Terrorismus, halte ich für falsch. Aber der Punkt ist die Polarisierung und auf der anderen Ebene, und darum geht es beim Greenlash, dass viele sagen, ja, wird halt reguliert und wenn nicht, konsumiere ich, was ich will. Ist mir egal, wie die Daten sind, die anderen machen es ja auch nicht. Und sozusagen diese Polarisierung, entweder grün oder das Gegenteil, die Unüberbrückbarkeit der Gräben, Da sehe ich auf der Anti-Seite einen ganz starken Greenlash. Und um den geht es in der Forschung. Und der Zwölfzylinder ist quasi die Markenkern gewordene Aussage des Greenlash, zu sagen, Hybrid interessiert uns alles nicht. Wir machen jetzt 2024 Zwölfzylinder, wahnsinnig viel Hubraum und Emissionen und verkaufen dieses Luxusprodukt.
Ja, soweit kann ich dir auf jeden Fall folgen, aber so meine Beobachtungen, was so jetzt die konsumierende, weiß nicht, ob es eine Mittelschicht vielleicht ist, also nicht unbedingt, oder sagen wir die Leute, die sich Bio leisten können oder könnten, wenn sie wollten, oder die sich nachhaltige Produkte in unterschiedlichem Maße vielleicht leisten können. Da gibt es ja schon eine Menge, die sich zumindest bemühen, ne? Also wo immer gesagt wird, an manchen Stellen macht man's gut, man fliegt zum Beispiel nicht oder man hat ein Elektroauto, dann hat man so eine Art moralische Entlastung für sich und stellt die manchmal auch sozial gerne in den Vordergrund. An anderen Stellen ist man vielleicht nicht so gut, vielleicht spricht man da nicht so gerne drüber oder da gibt es unterschiedlich stark schlechtes Gewissen auch. Aber ich nehme da schon. Im Gegensatz zu früher, also sagen wir mal die 90er oder so, als das Thema einfach noch nicht so angekommen war, noch nicht so breit war, auch Anfang der 2000er, eine starke Veränderung war, weil das Thema einfach überall da ist und weil schon oft auch sozial beobachtet und hinterfragt wird, wie macht's der eine, wie macht's der andere, ist das denn okay, ist das nicht okay, darf man sich einen Kamin einbauen, darf man das nicht? Ich meine, gut, du sprichst jetzt über das Luxussegment und du sprichst über die Leute, die, sage ich mal, also über die Anti-Bewegung, die sich quasi radikalisiert. Aber vielleicht könntest du mal noch mal so erläutern, wie ist es denn im Verhältnis zu denen, die sich jetzt doch in deutlich, würde ich sagen, breiterer Masse bemühen um die Biotomate statt der oder?
Der Greenlash ersetzt ja nichts, was im Grünen stattfindet. Der Greenlash ist nur in gewissen Segmenten eine Bewusstwerdung, sich nicht mehr um grüne Themen so sehr kümmern zu wollen oder zu müssen. Was man kümmern muss, ist Regulierung. Das ist ja sozusagen dieses Verbotsargument, oh weh, oh weh, es wird alles reguliert, ich darf nicht mehr dies, ich darf nicht mehr das, die Freiheit und so weiter. Also diese ganzen unschönen Separatierungs- und Polarisierungsdiskurse, die da entstanden sind. Das heißt, jeder, der grün konsumieren kann, kann und kann das ja auch weitermachen. Aber vielleicht kann ich es an einem anderen Thema noch verdeutlichen. Wir haben noch diese sogenannte Vogue-Debatte gehabt, möchte ich sagen. Das heißt, was in den letzten Jahren immer mehr als Sensibilisierung, Aufwachen, Woke-Sein gefördert und gefördert wurde, Stichwort Sprache und Stichwort politisches Korrektsein, das hat irgendwie in meiner Wahrnehmung einen Punkt erreicht, und das versuche ich am Luxussegment fallstudienartig aufzuzeigen, hat einen Punkt erreicht, wo es ins Gegenteil gekippt ist. Also Anti-Woke. Es gibt eine so massiv vorgebrachte Kritik am Woken, an der maximalen Offenheit und Toleranz, dass gewisse Kreise, sagen wir eher konservative Kreise, jetzt, wenn wir das als Pendelschwung verstehen wollen, vielleicht in die andere Seite des Anti-Woken vielleicht zurückschwingen oder überhaupt schwingen, auf jeden Fall nicht mehr so verunsichert sind, ob sie jetzt nicht auch politisch korrekt sich sprachlich ausdrücken wollen, sollen, müssen. Und dieser Pendelschwung in meinen Augen ist dasselbe bei Vogue wie bei Grün, dass jetzt denen das vielleicht sowieso eher etwas skeptisch vorkam, das jetzt bewusst ablehnen. Gängelung, Zwängerei, Verbot, Verbotspartei, Verbotsregierung, ich lasse mir das nicht sagen, ich lasse mir das nicht wegnehmen. Und diese Momente, die man da sehen kann, nochmal, das ändert nichts daran, wenn jemand grün oder verantwortungsvoll oder ethisch konsumieren, handeln, arbeiten, leben möchte. Nur gibt es gewisse Segmente durch die Polarisierung, die sich darum fouttieren, die sich nicht mehr darum kümmern. Und jetzt letzter Punkt, das Luxussegment ist in meinen Augen, deswegen habe ich meinen Forschungsfokus angepasst, das Luxussegment ist in meinen Augen ein Frühindikatorensystem, weil dort, Stichwort Technologie, die neueste Technologie verbaut wird und dann sagt man ja und später geht das in den Massenmarkt. Und das haben wir ganz bei ganz vielen, bei Modetrends, also vieles, was im Luxussegment sich den Weg bahnt und kommerziell erfolgreich ist, tröpfelt dann einige Jahre später als Trend oder Technologie oder Thema in den Volumenmarkt. Und da glaube ich einfach, dass man, wenn man den Luxusmarkt stärker anschaut, die Markenstrategien, gerade weil Luxus auf Trennung aufsetzt, und das ist für mich das Zeichen der Zeit, die Segregation innerhalb der Gesellschaft, dort viele Erkenntnisse sind, die vielleicht erst in ein paar Jahren im Massenmarkt ankommen. Also anders gesagt, ich erhoffe mir, dass die These, der ich folgen möchte, indem ich ins Luxussegment reinschaue, ein bisschen in die Zukunft schauen zu können, weil diese Trends in ein paar Jahren in ähnlicher Form im Massensegment ankommen könnten.
Bevor wir jetzt zu stark schon direkt in den Luxus gehen, vielleicht noch einen Moment im Nachhaltigkeitssegment oder ja, im Verhalten. Da nochmal eine Anschlussfrage, vielleicht auch zur Konkretisierung. Wo siehst du diesen Trend denn am stärksten ausgeprägt, so wie du das jetzt gerade beschrieben hast? Könnte man sagen, das ist vor allen Dingen eine Funktion auf der Konsumentenseite? Weil ich würde ja Henriette zustimmen, dass gerade da, wo noch über Regulierung gesprochen wird, da, wo wir im politischen Prozess sind, oder ich nehme sie jetzt mal als Beispiel uns als Hochschule, wo wir irgendwie den dreifachen Rittberger machen mit Reporting, mit Green Office, mit diversesten Projekten in diesen Bereichen, dass wir doch in diesem, ich sage jetzt mal so amtlich-offiziellen Bereich, doch eben sehr, sehr stark noch auf diesem grünen Pfad wandern. Also da würde ich dich mal um eine Einschätzung bitten. Ist das vor allen Dingen aus deiner Sicht im Konsumbereich zu erkennen, dieser Sustainability Backlash, oder siehst du den auch auf einer Regulierungsebene oder ja, vor allen Dingen eben auch bei den Unternehmen?
Also, erstens, Verwaltung, Bürokratie hängt immer hinterher. Konsumenten, Unternehmen setzen die Trends. Unternehmen bieten an, was Konsumenten wollen. Deswegen gibt es Konsumentenforschung. Das denken sich Unternehmen nicht aus, weil sie irgendeine Agenda haben, sondern das ist am Markt orientiert, womit man sich vorstellt, in Zukunft gute Geschäfte machen zu können. Das ist eine ganz simple Logik, die aber auf Innovation und Neuerung setzt, wohingegen Regulierung das nachklappende Organisieren, Verbessern, Regulieren ist. Anders gesagt, also das, was du jetzt gerade alles angesprochen hast, diese Standards und so, die stammen aus der Vergangenheit, die kommen aber jetzt erst in der Gegenwart an. Wohingegen das, was ich beschreibe von Konsumenten und Unternehmen, die sehr früh sehr schlau darauf reagiert haben, das kommt aus der Zukunft, um jetzt in der Gegenwart verkauft zu werden. Wer hat die Trends, die Trendforschung ist ja normalerweise bei Corporate Foresight mindestens 2, 3 Jahre Technologieentwicklung in der Zukunft, bevor es am Markt in der Gegenwart verkauft wird. Das heißt, von da kommen eigentlich die Neuigkeiten. Und deswegen finde ich jetzt, wie soll ich sagen, in aller Höflichkeit, Regulierung und Administration sind sicherlich keine Trendsetter. Auch, oder wenn sie überschießen, was ja auch sicher Teil des Diskurses ist, werden sie dafür heftigst kritisiert. Weil eben gewisse Teile der Bevölkerung, eher Konservative, jetzt sagen, nein, jetzt grün nicht mehr. Auf die Frage Luxus nochmal oder eben grün, den Greenlash angesprochen. Letzte Woche hat doch die CDU/CSU gesagt, dass sie vom Verbrenner aus Abstand nehmen möchte. Oder deutlicher geht's doch eigentlich
Ja.
nicht. Das heißt, über Jahre wird da versucht, und ja, Technologiewechsel, Verbrenner zu E-Autos, und wir müssen dann verabschieden, und die EU hat schon bis 35 und England bis 40 und Norwegen ist noch früher. Und auf einmal heißt es, nö, brauchen wir das überhaupt? Was ist eigentlich schlecht am Verbrenner? Wie ist das mit den Batterien und der Entsorgung und ab welcher Größe und ab welcher Laufleistung? Also diese ganzen technologischen Dimensionen, die da auch mit diskutiert werden. Deswegen bin ich gar nicht so nicht Mainstream, wenn ich vom Greenlash spreche, wenn eine der größten Parteien schon die Verabschiedung vom Brenner und verkündet als Wahlprogramm, ist ja auch Wahlkampf. Oder eben auch, welche Länder verabschieden sich jetzt vom aus dem Atomausstieg. Also da sehe ich einfach, ich glaube gar nicht, dass ich so weit in der Zukunft bin mit der Greenlash-These. Es ist eigentlich schon da. Es ist nur noch in den Köpfen der Gegenwart, die eher aus der Vergangenheit gespiesen werden, nicht so stark. Und das mit ein paar Fallstudien aufzuzeigen, ist dann sozusagen die wissenschaftliche Herausforderung.
Das ist auf jeden Fall sehr löblich, aber es ist auch ein großes Problem, um nicht zu sagen Hörer, weil wenn du recht haben solltest, dann ist das natürlich, ich meine, gleichzeitig sind die Schlagzeilen voll davon, wie Süddeutschland unter Wasser steht, ungünstig. Und da wäre meine eine Frage, Vielleicht, Peter, hast du ja nur auf bestimmte Segmente im Luxus geschaut und es gibt andere Luxussegmente, in denen wir eine starke weitere grüne Tendenz beobachten können. Das wäre meine eine Frage. Und das zweite ist, ich meine, klar, Regulierung funktioniert ja zum größten Teil politisch, aber wenn wir uns das jetzt mal vernünftig anschauen, also wir haben den Klimawandel, wir müssen stärker an grüne Klimaziele herankommen. Was bedeutet das denn politisch und für die Gesellschaft? Ich meine, man kann sich natürlich einfach vorstellen, dass so ein Luxussegment, wenn es die Mehrheiten dafür gibt, wegreguliert wird. Ja, also ich kann ja auch 12-Zylinder verbieten oder ich kann den Verbrenner oder der Verbrenner ist ja tatsächlich, sage ich mal, angezählt und es kann ja auch Mehrheiten geben, die das tatsächlich solche Art von Regulierung durchsetzen, dass auch ein Luxussegment einfach nicht mehr solche Produkte auf den Markt bringen kann. Aber vielleicht erstmal die eine. Gibt es ein Luxussegment, das tendenziell sich grün verhält, also dass es nur ein partieller Backlash ist? Und dann nachgelagert, was bedeutet das politisch und für die Gesellschaft?
Also nachhaltiger Luxus ist eins der Konzepte, die sich in den letzten Jahren unglaublich gut verkauft haben. Nachhaltiger Luxus, positiver Luxus, ethischer Luxus, Quiet Luxury, also sozusagen, dass man nicht mehr den Luxus als solchen so stark erkennt. Das ist schon sicher ein gutes Konzept. Aber jemand, der wie ich aus der Greenwashing-Forschung kommt, würde dann schon fragen, was genau ist denn jetzt daran nachhaltig oder ist das nicht doch nur auch Greenwashing? Und was ist überhaupt nachhaltig? Und da ist in meinen Augen, wie soll ich sagen, die unbequeme Wahrheit verborgen. Denn vieles von dem, was als nachhaltig gelabelt wird, ist ja gar nicht nachhaltig. Das ist ja nur an der Oberfläche. Und wenn man es von der zugrunde liegenden Datenseite anschaut, es ist nur ein bisschen weniger nicht nachhaltig, aber nicht wirklich nachhaltig. Ein Beispiel, das größte Beispiel ist die EU-Taxonomie, dass jetzt Gas und Nuklear als grün erfasst werden. Habt ihr ja mitbekommen, der Guardian nannte das the greatest greenwashing ever. Greenwashing ist jetzt auch von Unternehmen auf politische Akteure übergegangen. Und was ich damit sagen will, ist, dass vieles von dem, was als nachhaltig erscheint oder eben auch als nachhaltiger Luxus gelabelt wird, in meinen Augen nicht wirklich nachhaltig ist. Also es ist so eine Art, du hast es ja vorhin auch so genannt, man bisschen Ablasshandel, Moral Licensing. Also das ist sicher, was der Konsument auch gerne hört, wo er sich auch gerne darauf einlässt. Ich ja auch. Ich meine, es ist ja allzu menschlich.
Aber dann stehen wir zwischen Sodom und Gomorra, zwischen Green Backlash und Greenwashing.
Okay, also um es mal so zu formulieren, ein bisschen stehen wir an dem Punkt, wie bei diesem Film Don't Look Up, inwieweit man also die Hochwasser, Jahrhundertfluten, die jedes Jahr stattfinden, externalisiert, das ist halt Natur, und andererseits sich fragt, ja, was kann ich denn tun, um grün zu sein? Aber wenn man das wirklich ändern wollte, wären ganz andere Schritte erforderlich. Und einfach es ist so ein bisschen in grüne Luft atmend, den Kopf in den Sand stecken. Das wäre meine vielleicht etwas zugespitzte Wahrnehmung dessen, was vielfach häufig nachhaltig genannt wird und eben als Begrenzung der Freiheit mittlerweile gelabelt wird, was insgesamt zu diesem Greenlash geführt hat.
Also gehen wir unter.
Nein, nein, das will ich damit nicht sagen. Aber wir reden von nachhaltig mehr, als das gemacht wird, und letztlich wollen es auch nicht wirklich viele selber dann gemacht haben. Also der Systemwechsel ist so extrem.
Aber Peter, wenn du sagst, ich meine, wir wissen, wir erreichen die Ziele nicht. Also jetzt mit wir meine ich durchweg auch von mir aus Europa, nicht nur Deutschland oder so, ja. Und dann sagst du, im Luxussegment haben wir diese und jene Vorzeichen und also im Luxussegment mit dem Green Backlash, in dem anderen Luxussegment haben wir Greenwashing, klar, sehe ich auch so. Der wirkliche Konsumverzicht, den kann man den Leuten nicht vermitteln, den betreiben sie auch nicht, sondern es ist alles eher so eine Art Gewissensberuhigung. Gleichzeitig haben wir stärker werdende Naturphänomene. Weiß nicht, das klingt apokalyptisch.
Ja, das kann ja auch sein, aber ich glaube trotzdem nicht, dass die Apokalypse das Erste ist, aber die Welt wird sich verändern. Ich glaube, das wissen die Menschen noch nicht. Das wissen einige und Ihnen reicht immer noch die Perspektive, dass es vielleicht die nächsten 5 bis 10 Jahre noch einigermaßen gute Umsätze zu machen gibt.
Ja, genau. Genau. Verbrenner aus ist 35. Also hat Ferrari noch 11 Jahre Zeit, den 12-Zylinder satt zu verkaufen. Ist übrigens Ferrari als Kleinsthersteller ausgenommen von den Downsizing-Regulationen. Das heißt, im Prinzip durch Lobbyismus ist da schon eine Menge erreicht und man hat dann auch Wege und Mittel gefunden. Aber jetzt nochmal zu der Frage Apokalypse. Das finde ich zu stark. Ich würde eigentlich eher sagen, wie es Lars ja auch gerade sagte, es gibt massive Veränderungen. Das sehen wir, korrelieren wir die. Wird Kausalität hergestellt, um mal sozusagen diese Beziehung zwischen Phänomen und Zusammenhang herzustellen. Kausalität, ja, das ist ja das Problem, dass dieser Greta-Spruch, follow the science, immer weniger gilt. Und auch wenn die wissenschaftliche Evidenz da ist, es kümmert nicht mehr so richtig. Und da wäre ich eher bei Jonathan Franzen, dem Schriftsteller, der gesagt hat, wir kriegen das nicht mehr gedreht. Wir müssen einfach jetzt sinnvolle Adaptionsstrategien festlegen und nicht davon ausgehen, dass wir das noch gedreht bekommen auf irgendeine Annahme eines Normalzustandes, der nachhaltig ist, wie er vielleicht früher mal war. Also Adaptionsstrategien wäre eher mein Punkt, aber ich glaube, die mentalen Modelle, und deswegen ist das mit dem Greenlash und dem 12-Zylinder in meinen Augen so vielschichtig interessant, weil es so viel aussagt über die Gesamtgesellschaft und wo wir so hinsteuern. Der Wille an sich scheint mir nicht so da zu sein, beziehungsweise immer weniger da zu sein, was sicher auch mit dem Radikalisieren der Klimaaktivisten zu tun hat, wenn man zur Arbeit möchte und dann im Stau steht oder im Urlaub und dann ist der Gotthardtunnel zugeklebt. Und. Das sind jetzt sozusagen von der Symbolik her starke Botschaften. Man verliert aber sehr viele aus dem Massensegment der Gesellschaft, die einfach nur in Urlaub wollen oder zur Arbeit müssen.
Ja, wenn man sich die Zahlen anguckt, auch schon seit 22, bis dahin waren ja die Zahlen zum Beispiel des Deutschen Umweltbundesamtes immer noch so, dass die Leute sagten, ja, nee, ich will eine bestimmte, ich will saubere Energie bei mir zu Hause einbauen, ich versuche im Konsum zu reduzieren. Also diese ganzen Haltungsfragen waren eigentlich von den Konsumenten positiv beantwortet worden. Und das hat sich ja angefangen zu drehen mit der Energiekrise. Und ich erlebe das so, dass das seitdem eigentlich immer weniger für viele Leute handlungsleitend ist. Nicht für die Leute, die in einem Kernbereich das intellektuell so weit durchdrungen haben, dass sie sagen, ohne mich und mein eigenes Dazutun wird sich nichts ändern. Die betrifft das nicht. Aber wie du jetzt gerade sagst, Peter, in diesem Massensegment, da ist das den Leuten egal. Und interessanterweise, und damit würde ich dann doch gerne nochmal ein bisschen vertieft zu dem Luxus kommen, ist es denen, die es inhaltlich zwar durchaus durchdringen, denen es aber einfach vollkommen Wurst zu sein scheint. Es gibt ja dieses wunderbare neue Buch über die Superjachten auch. Also das geht mir für ein bisschen fast schon in dieses Segment hinein, dass da, wo so viel auf den Tisch gelegt wird, da ist es auch tatsächlich egal. Und ich habe deinem Blogbeitrag ja entnommen, dass es im Luxussegment auch für die Unternehmen ja irgendwie so unterschiedliche Strategien gibt. Also sie haben schon auch Produkte im Programm, bei denen man irgendwie noch so einen grünen Touch attestieren kann, und haben dann aber auch andere Produkte im Programm, bei denen es vollkommen egal ist, wahrscheinlich, was die ausstoßen, sondern es geht nur noch klassisch um Leistung und die anderen klassischen Indikatoren, die wahrscheinlich auch für ein Kleid von Dior im Vergleich zu einem Kleid von irgendeinem, weiß ich nicht, grünen Modelabel gelten würden.
Ja. Aber das klingt mir irgendwie so ein bisschen so wie, okay, die Apokalypse fällt aus, wir adaptieren. Was heißt es denn jetzt? Müssen wir uns dann überhaupt noch bemühen, wenn es oder nicht mehr? Also zählt sozusagen das, was der Einzelne tut oder was wir wählen oder welche Regierungen an der Macht sind dann überhaupt noch? Also das klingt so ein bisschen wie, ach, wir adaptieren schon.
Also ich tue mich halt wirklich schwer mit so einem Satz, wie müssen wir, weil es gibt keine Instanz eines uns. Es gibt ein normatives Sollen, was vernünftig wäre. Darüber forschen wir, das ermitteln wir. Aber in der Umsetzung ist es doch eine ziemlich bunte Mischung, die sich da immer weiter auseinander driftet. Und deswegen vom wissenschaftlichen Standpunkt
her. Was sollen
her
wir denn vernünftigerweise dann tun im Hinblick auf die Klimaentwicklungen?
Ja, das ist sozusagen, das jetzt mich ein Ethiker zu fragen,
genau.
ist aber, wo ich dann sagen würde, nein, das ist jetzt, ich bin ja jetzt nicht hier der Apostel. Ich versuche nur erstmal zu verstehen, was in der Gegenwart passiert und welche Veränderungen sich hier einstellen und wo die Reise hingeht. Und ich sehe halt immer mehr, dass es verschiedene Reisen gibt von verschiedenen Gruppen und verschiedenen Schichten und die in ganz andere Richtungen reisen wollen. Und deswegen glaube ich immer weniger. Und wenn man es ja auch global anschaut, ich meine, Deutschland, andere europäische Länder sind da ja führend, was das Grüne angeht, aber ein Großteil des Planeten oder anderer Länder kümmert sich ja relativ wenig darum. Und dass wir uns mehr darum kümmern, hat sicher auch mit der EU und der Mittelverwendung und Verteilung zu tun. Also der von mir gerade erwähnte größte Greenwashing-Fall mit Gas und Nuklear. Die Taxonomie hat natürlich zur Folge, dass, wenn es taxonomisch als grün erfasst ist, dafür auch die Milliarden aus Brüssel gesprochen werden können. Und deswegen, und jetzt muss ich noch mal einen anderen Punkt vielleicht sagen, auch wenn es vielleicht nicht schön ist, aber ich glaube, das ist einfach wichtig, dass das ist ein Downer sozusagen, aber es ist wichtig, weil sonst kann man, glaube ich, die Gegenwart nicht verstehen. Lars sagte ja gerade, dem würde ich mich anschließen, dass es seit der Energiewende ist. Energiewende hat ja jetzt nicht nur Umweltgründe, das hat ja schon auch mit der Gasabhängigkeit von Europa, insbesondere Deutschland, zu tun und dem Krieg in der Ukraine, der Aggression, der Invasion Russlands. Und sagen wir es doch mal so, also bei den Szenarien, die wir jetzt hier immer lesen und hören müssen, Bedrohungen und Gegendrohungen und, da sind jetzt auch Promille oder Prozentpunkte in der Verbesserung von Ökobilanzen gar nicht mehr so spielentscheidend, wenn die Bedrohungsszenarien andere sind. Also so wie du vorhin den Begriff Apokalypse eingeführt hast, würde ich den momentan weniger im grünen Thema als im Kriegsthema sehen. Und die Idee wäre natürlich zu sagen, eigentlich wollen wir überhaupt keine Apokalypse. Aber vielleicht muss man das einfach mit berücksichtigen, was Konsumenten, was Bürger, was Politiker, was Unternehmen mit berücksichtigen, um ihre Produkte zu entwickeln. Also anders gesagt, das Bedrohungsszenario ist ein ganz anderes.
Ja, zumal Kriege jetzt auch nicht gerade nachhaltig sind, ne? Sondern eher auf der gegenteiligen Seite, dass sich zu Buche schlagen.
Ja, genau. Aber die Diskussion hört man nicht so oft, wie man jetzt einen nachhaltigen Krieg machen sollte. Krieg ist einfach so desaströs schlimm, dass die Nachhaltigkeit da völlig sekundär ist, ob man jetzt sozusagen noch einen emissionsreduzierteren Krieg hinbekommen könnte oder nicht.
Ich würde jetzt trotzdem nochmal den Versuch unternehmen, meine Frage nochmal zu platzieren. Nämlich wie die jetzt zum Beispiel die Autobauer, Peter, die du in den Fallstudien dir anschaust, wie die denn jetzt tatsächlich darauf reagieren. Da scheint es ja eine differenzierte Strategie zu geben. Es gibt ja nicht nur die kompletten Top-Segmente, also gibt es schon noch so Feigenblattprodukte, die auch eine gewisse grüne Interpretation zulassen. Ist es im Luxussegment, so wie du es siehst, eigentlich schon tatsächlich eine Verabschiedung von jeglichem grünen Paradigma?
Also Verabschiedung nicht, aber es geht in verschiedene Kanäle. Und was ich in dem Blogbeitrag ja auch kurz anspreche, ist nicht nur, also Ferrari ist sozusagen nur ein sehr sichtbarer Fall. Aber wenn man jetzt mal so einen Volumenproduzenten wie Mercedes anschaut. Mercedes hat vor, ich glaube 2000, wann war das? Das müsste 17, 18 gewesen sein, hat Mercedes den Achtzylinder aus dem regulären Programm rausgenommen. Also es gibt keine S-Klasse Achtzylinder mehr, sozusagen der Inbegriff der Luxuskarosse, der Staatskarosse mit einem starken Motor, den gibt es nicht mehr wegen Downsizing und Flottenemissionen. Aber, und das ist jetzt vielleicht die Antwort auf deine Frage, innerhalb des Mercedes-Universums, und was ich für Mercedes sage, gilt natürlich jetzt auch für andere Hersteller, gibt es nochmal die Tuning-Linie AMG. Und der AMG Motor ist immer noch der Achtzylinder, also den kann man noch kaufen. AMG hat aber 2019 den Zwölfzylinder eben verabschiedet. Und jetzt kann man noch einen Schritt weiter gehen und sagen, ja, aber es gibt ja auch noch Maybach, also das Luxus-Luxus-Segment von Mercedes. Oberhalb der sportlichen Linie AMG gibt es noch eben das maximale Luxus, sagen wir Rolls-Royce-Klasse-Segment vom Maybach. Und den bekommt man auch heute noch als Zwölfzylinder. Anders gesagt, der Trend vom Downsizing und grün gestalten und regulieren spart das Top-Segment aus. Und deswegen meine These, dass grün eigentlich dann eher zu so einem fast tragischen Mittelklasse-Phänomen verkommen ist.
Ja, könnte ich mich tatsächlich auch anschließen, wenn man sieht, was sozusagen die Großwetterlage in der Politik tatsächlich auch hergibt. Du hast eben mal das so auch eingeordnet, diesen Trend, den sich jetzt in diesem Luxussegment, den du erkennst, auch als eine Art Pendelschlag, so hast du es ja beschrieben. Was bedeutet das denn tatsächlich politisch? Weil ich sehe diese Tendenzen natürlich auch und versuche mir einen Reim drauf zu machen und würde dir auch vollkommen recht geben, dass die Unternehmen in der Regel da immer natürlich die Frühindikatoren, Funktion einnehmen. Aber das geschieht ja nicht im luftleeren Raum. Also was sagt das denn über Gesellschaft als Ganzes aus, wo wir ja doch so viel Verschiebungen gerade erleben? Wie ordnest du da diese Entwicklung im Luxussegment ein?
Ja, es ist, glaube ich, das Anerkennen, dass Erkenntnis nicht vor Torheit schützt. Wir haben die wissenschaftliche Erkenntnis, wir haben die Maxime, der Wissenschaft zu folgen, der Evidenz, die produziert wird, die doch sehr überwältigend ist. Aber sie nach wie vor umzusetzen, konsequent, das wird immer schwieriger, habe ich den Eindruck. Und wie gesagt, CDU, CSU kapitalisiert das jetzt auch schon mit der Forderung, vom Verbrennerverbot Abstand zu nehmen. Und da sehe ich eben im Luxussegment klare Indikatoren, dass das viel befreiter angegangen werden kann. Ich möchte es mal so formulieren.
Sag noch mal was wie würdest du das tragische Moment bezeichnen, des Mittelklassekonsums? Also was ist daran tragisch?
Tragisch in dem Sinne, dass man eine mehrheitlich sichtbare Verfolgung und Förderung von grünen Themen und Nachhaltigkeit hat. Aber die wesentlichen Emittenten, also sozusagen die Ultrareichen, wir kennen die Statistiken von Oxfam über Privatjets und wie viel Multiplikatoren die reichsten 3% an Emissionen produzieren, verglichen zum Rest des Planeten. Also, dass in diesem Segment sozusagen völlig andere Regeln gelten, die auch über Lobbying, darauf habe ich ja hingewiesen, auch selbst im politischen Mainstream umsetzbar bleiben. Also es gibt die Regelung von Flottenemissionen. Okay, dann wird eben Ferrari aus Fiat ausgegliedert und ist ein eigenes Unternehmen. Und Porsche hat das, VW-Konzern hat das vielleicht nicht gemacht, weil Porsche so viele Einheiten verkauft, dass sie nicht unter dieses Gesetz der Kleinserienproduzenten, die von Emissionen ausgenommen sind, hineinfallen würden. Also Stichwort Frage politische Umsetzung. Es funktioniert relativ gut. Und das meine ich mit tragisch, dass man sozusagen da, natürlich bringt das Einsparungen, das ist nicht umsonst, das möchte ich nicht sagen, aber dass doch Wege gefunden wurden, entkoppelt in diesem Ultrasegment, sich darum nicht mehr kümmern zu müssen. Also dort gelten die Freiheiten in einer Art und Weise, wie sie jeder Normalkonsument eigentlich nicht mehr hat und sich selber auch nicht erlauben würde.
Ja, natürlich, klar.
Ja. Ja. Ja, wenn wir das noch eine Nummer weiter treiben, Peter, ich weiß, ihr habt dazu auch jetzt aktuell was publiziert und habt auch ein eigenes Luxury Observatory gegründet. Ist das denn etwas, was, also ich frage es mal direkt, wird das irgendwie schief angesehen, sich jetzt mit Luxus zu beschäftigen? Oder ist das als Gegenstand sofort jedem plausibel, eben wegen dieser Frühindikatorenrolle, die der Luxus hat?
Also, das, da kann ich, weil wir haben das wie heißt es, das Luxury Observatory Lugano, LOL, haben wir jetzt ja erst im Mai gegründet mit dem Book Launch. Insofern habe ich noch nicht so viel Feedback. Es war einfach auch die Überlegung zu sagen, wo passieren denn die entscheidenden Veränderungen? Wo muss man den Fokus hinlegen? Und ich habe mir gedacht, ich sollte jetzt mit meiner Laufbahn als Forscher vielleicht nochmal eine Rekalibrierung vornehmen. Immer nur CSR und Reporting und sozusagen diese klassischen Themen, die du ja auch in der Einführung und Greenwashing, für die man mich ja vielleicht in Fachkreisen ein bisschen kennt, dachte ich mir, okay, jetzt, wo geht's denn jetzt weiter? Und wo ist nochmal neue Musik drin? Und da bin ich und eben der Mario, mit dem ich das Buch geschrieben habe und wir jetzt das Observatorium zusammenleiten und bespielen wollen, darauf gekommen, dass das Luxussegment eigentlich so viele Trends hat, gerade weil Luxus auch immer mehr in die mittleren, in die Volumensegmente reinkommt. Also Stichwort Umsatzzahlen, Gewinnzahlen der Konglomerate. Es gibt ja eigentlich nur ein paar Konglomerate, unter denen die Hauptluxusmarken für Mode, für Getränke, für Uhren gesammelt sind. Und die wachsen und wachsen und wachsen, einfach weil vielleicht auch durch das billige Geld und das Quantitative Easing befeuert und diese ganzen Rettungspakete, weil einfach immer mehr Liquidität im Markt ist, der dann auch von Schichten, die eigentlich sozusagen historisch gesehen nicht im Luxussegment unterwegs waren, jetzt in einem neuen Luxussegment unterwegs sind. Handtaschen, Luxusuhren und so weiter. Die verkaufen ja mehr und mehr und mehr. Weltweit, durch die Globalisierung, durch die Finanzmärkte und das Quantitative Easing, was da stattfindet. Und da war die Idee einfach, okay, das schauen wir uns jetzt mal an. Denn was ist überhaupt Luxusforschung? Ich habe mir das dann angeschaut, wer forscht überhaupt zu Luxus? Ich würde sagen, das ist jetzt nicht validiert, aber meiner Einschätzung nach, dass ich jetzt viele Monate oder jetzt ein, zwei Jahre mir die Literatur angeschaut habe, müsste man nochmal systematisch machen. Das meiste ist so Marketing. Marketing, Vertrieb, Branding, da gibt es sehr viel zu. Dann für bestimmte Industrien, also hauptsächlich Fashion, hauptsächlich Konsumentengüter, Nahrungsmittel, Uhren, Autos. Dann gibt es sehr kritische Studien, das ist dann sehr politisch. Und dann gibt es vielleicht nochmal so ein Buch wie Philosophie des Luxus, aber das sind sehr wenige Beiträge. Und dann haben wir gesagt, lass uns doch mal was machen, was sozusagen die Breite und Tiefe der geisteswissenschaftlich-philosophisch-ethischen Reflexion mitbringt und gleichzeitig, also luxuskritisch ist, aber unternehmensfreundlich ist. Also in dem Sinne, wir wollen jetzt nicht nur einfach kritisieren, sondern wir wollen auch Trends identifizieren, was man am Luxussegment sehen kann, so wie jetzt das Thema Greenlash, was wir jetzt gerade die letzten Minuten besprochen haben. Und das ist so ein bisschen die Idee. Ich bin selber auch gespannt, ob ich da jetzt, wie soll ich sagen, in Lugano hockend, macht er jetzt Luxusforschung und Ethik, das ist ja alles auch irgendwie scheinheilig. Kann schon sein, dass solche Kommentare kommen. Und wir versuchen das aber. Mario ist ja BWLer, Mario Schulz, mit dem ich das zusammen mache. Und ich mache halt eher so die philosophisch-ethischen Sachen. Und wir versuchen da eine Mischung zu finden, die diese Dimensionen zusammenbringt und einfach neue Einsichten, aber nicht nur für das Luxussegment, sondern für Ethik insgesamt, für Gesellschaft insgesamt und Trends insgesamt liefert. Und das wäre jetzt die Herausforderung.
Ja, vielleicht kannst du noch mal zwei, drei Zeilen zu dem Buch sagen, das du erwähnt hast.
Also, das Buch heißt, muss ich nochmal nachschauen, wie das heißt. Das heißt, wir haben den Titel so oft gewechselt, Managing Sustainable Luxury and Digitalization, Technology Trends and Ethical Challenges in the Swiss Luxury Watch Business. Also es geht um Luxusuhren und wir haben uns angeschaut, wann Luxusuhren von wem nicht getragen werden. Und es gab ein paar Fotos vor ein paar Jahren, auch jetzt aktuell wieder, CEOs oder andere Celebrities, die bei Auftritten bewusst ihre Luxusuhren abnehmen oder nachher rausretuschieren lassen, digital. Also offenbar gibt es Situationen, wo man das, wofür man so hart gearbeitet hat und wo man sich mit zeigen möchte und differenzieren möchte, offenbar nicht zeigen möchte. Macron vor 2 Monaten im TV-Interview hat während des Interviews seine Luxusuhr abgenommen, als es um Proteste auf der Straße ging. Also diese Phänomene, wir sprechen da sozusagen von einer Gestalt des Luxus und dem Gestaltwechsel von Luxusprodukten in wechselnden Kontexten. Und das war so der Auslöser, dass wir, ich glaube, vor 4 Jahren angefangen haben mit dem Thema. Ich hatte 2012 mal so einen launigen kleinen ethischen Artikel über ethische Hybris des Luxus. Aber das war so der Auslöser zu schauen, was ist da eigentlich los mit dieser ganzen, mit symbolischem Konsum, Geltungskonsum, Thorstein Veblen, die berühmte Theorie von vor 100 Jahren. Was ist da eigentlich los in einer Gesellschaft, wo immer mehr Ausrichtung auch im Volumensegment zu Luxus stattfindet? Und was sagt das über uns und welche Herausforderungen stellen sich damit? Und ja, da fangen wir jetzt mit an.
Das ist auf jeden Fall, finde ich, ein super spannendes Thema. Was ich mich noch ein Stück weit frage, ist, ob also nach den psychologischen Komponenten hinter dem, worüber wir gerade sprechen, ich mich so ein bisschen frage, wenn es, sag ich mal, darum geht, dass auch Effekte der Klimakrise kompensiert werden. Also zum Beispiel ganz banal steigende Versicherungen für Häuser.
Ja.
Die werden ja eventuell einfach noch teurer werden, wenn wir jedes Jahr jetzt in Deutschland eine Flutkatastrophe haben. Und die Frage ist ja mal, wer kann sich das dann leisten und wer kann sich es nicht leisten? Und die Menschen, die halt sehr, sehr, sehr viel Geld haben, haben natürlich noch mal auch global gesehen ganz andere Handlungsspielräume, ne? Also die können einfach, keine Ahnung, umziehen oder haben vielleicht sowieso mehrere Wohnsitze, können einmal kurz ablegen, dann woanders hingehen, haben das Geld auch, sich Urlaubsziele auszusuchen, weil sie die Gentrifizierung beispielsweise unserer Nordseeinseln einfach bezahlen können. Und dann hat das Ganze schon, ist das Ganze schon einfach auch ein extrem soziales Thema, ne? Also das auch nochmal zur Spaltung unserer Gesellschaft, wobei ich nicht sagen will, dass die Mittelschicht jetzt angsterfüllt versucht, grün zu konsumieren, weil sie wissen, eventuell können wir uns das kaum noch leisten, dann das Leben, wenn es bestimmte Veränderungen aufgrund der Klimakrise gibt.
Okay, aber Luxus war schon immer ein soziales Thema. Ich meine, soziale Distinktion ist
Klar.
das Wesensmerkmal. Die ökonomische Definition von Luxus ist Preiselastizität. Es ist dadurch definiert, dass es sich nicht jeder leisten kann. Und was du jetzt ansprichst, ist eigentlich ein wahnsinnig spannender Bereich mit den Versicherungen und den Häusern zum Beispiel. Also, das in der Tat, das muss man sich leisten können. Ich würde eher was anderes sehen. Dazu kommt. Vielleicht kann man nicht mehr alles versichern. Vielleicht gibt es
Genau.
gar keine Versicherungen mehr, die das Angebot machen. Ist übrigens auch nichts Neues. Atomkraftwerke konnten noch nie versichert werden. Keine Versicherung konnte das Risiko kalkulieren und dafür ein Produkt anbieten, weil im Zweifel immer der Staat einspringen muss. Also da sind wir sowieso schon im Thema Versicherbarkeit. Ich glaube, was das Eigentliche ist, und da ist Luxus in der Tat eine Kontrastfolie, um das sichtbar zu machen, diese Polarisierung, diese Segregierung, Entkoppelung von Verantwortung oder Sicherheit, Versicherung ist die Unsicherheit der Welt, die damit zum Ausdruck gebracht ist. Und vielleicht muss man sich damit abfinden, dass gewisse Lagen nicht mehr versicherbar sind. In einigen Ländern sind Lagen direkt an der Küste nicht mehr versicherbar. Hat man ja, glaube ich, auch jetzt an der Ostsee gesehen, an den Küstenlagen, wo jedes Jahr, oder an der Nordsee, die Nordseeinseln hast du gerade angesprochen, da ist ja auch immer das Problem, bricht jetzt mal eine Insel durch wegen dem Sand, der weggespült wird und dem Abbruch. Also das sind Naturrisiken, die vielleicht gar nicht mehr versicherbar sind. Das heißt, eigentlich ist es.
Aber Peter, wir sprechen nicht nur über solche Luxuslagen. Ich befürchte vielmehr, dass wir auch über, keine Ahnung, den Kern von Günzburg zum
Ja.
Beispiel sprechen oder so. Also einfach das. Und dann geht es schon darum, um den Traum vieler Menschen, ein Haus und einen Garten oder sowas und eine Familie, also irgendwie sowas in der Richtung, den ja doch einige zu hegen pflegen oder so, ne? Und wird halt schwieriger. Und diese Unsicherheit, dass man nicht mehr alles versichern kann, das haben wir ja in den USA. Also man kennt es ja aus den USA. Aber hier hatten wir das noch nicht so stark. Also auch sprich Krankenversicherung oder solche Dinge, ne? Und das bedeutet natürlich was für die generelle Weltlage.
Ja, also auf jeden Fall. Die Krankenversicherung ist ein sehr starkes Beispiel. Im Tessin, wo ich bin, in der Südschweiz, sagt die Statistik, dass ein Drittel der Bevölkerung die Krankenkasse nicht mehr zahlen kann, weil die Beiträge so hoch sind, weil sie jedes Jahr um 5, 7, 8, 10% steigen. Also, okay, das vielleicht amerikanische Verhältnisse, wenn du so willst. Vielleicht ist diese Hinwendung zu dem Thema, die Spaltung auch das, jetzt kommt sozusagen die große, das große Besteck. Vielleicht ist es einfach auch die Einsicht, dass unser europäisches Wohlfahrtsstaatmodell mit der Absicherung, manche sagen ja auch etwas abfälligen Nanny-Staat, vielleicht ist auch die Einsicht, dass das gar nicht mehr alles so aufrecht zu erhalten ist und Dinge nicht versicherbar sind, inklusive Krankenversicherung, beziehungsweise nicht für jeden. Ich meine, wenn man drüber nachdenkt, ihr habt ja wahrscheinlich auch Breaking Bad gesehen, die erfolgreichste Serie aller Zeiten.
Ja.
So, die ganze Geschichte gibt es nur, weil der Typ als nur Lehrer, bitte mal auf der Zunge zergehen lassen, sich keine, mit seiner Krankenversicherung keine Behandlung für seine Krebserkrankung leisten konnte. Da hat er angefangen,
Ja,
Drogen
klar.
zu produzieren. Breaking Bad. Das ist ja ein ethisches Großthema. Und da würde ich einfach sagen, vielleicht ist es, so unschön das ist, Einzelfallstudien belegt eine Indikation dafür, dass dieses europäische Modell, dieser Wohlfahrtsstaat, der ja noch gar nicht so alt ist, historisch gesehen, Luxus ist, war oder gewesen sein könnte und wir eigentlich in viel unsichere, stärker ausdifferenzierte neue Gesellschaften angefangen haben einzutreten.
Naja, genau, weil das läuft nämlich hinaus auf ein Survival of the Fittest. Nämlich nicht mehr auf dieses, du sagst deinen Kindern, werdet das, was ihr gerne werden wollt, und dann ist es vielleicht, keine Ahnung, ein sozialer Beruf und dann, okay, trotzdem wirst du ein Leben haben, das irgendwie auch gut ist, sondern du musst dann vielleicht sagen, ey, guckt, dass ihr irgendwie Kohle verdient, damit ihr euch überhaupt noch irgendwie eine Hausversicherung oder irgendwie eine Krankenversicherung oder irgendwas leisten könnt. Weil wenn ihr sonst mit mittlerem Alter, wann auch immer, erkrankt, dann wird's haarig oder, ne? Das sind schon, finde ich, das ist, also, wenn man das weiterdenkt, deshalb meine ich das mit diesen Adaptionsstrategien. Eine Adaption kann einfach auch in diese Richtung gehen, die du gerade tatsächlich auch beschrieben hast. In ein Survival of the Fittest, the richest, und diejenigen, die halt die Potenz haben, sich den Folgen des Klimawandels möglichst reibungslos, sage ich mal, für sich selbst zu entziehen.
Das ist dann eine besondere Form von Luxus. Die, ja, wo wir jetzt sozusagen den Begriff dann noch einmal neu gefüllt haben zum Schluss des Gesprächs. Und
Historisch gesehen, wenn ich das noch sagen darf, historisch gesehen haben wir das ja die Mehrheit der Zeit gehabt. Das nennt sich Feudalismus, Autokratien, Feudalismus. Das ist ja alles sehr stark im Kommen. Der Demokratieindex des Economist geht Jahr für Jahr zurück. Also es sind ja alles schon angelegte Linien, die da stattfinden.
Ja, man musste nur die Zeichen der Zeit sozusagen lesen können. Vielen Dank, lieber Peter, dass du uns deine Zeit geschenkt hast und uns beim Lesen dieser Zeichen der Zeit ein wenig geholfen hast. Und ja, wir werden jetzt, Henriette, wir werden jetzt überlegen müssen, wie werden wir diese Folge denn nennen können, denn wir sind schon sehr weit rausgeschwommen zwischendrin.
Apokalypse, irgendwas Apokalyptisches, das verkauft
Ja,
sich gut.
Apokalypse und Filterkaffee gibt es ja schon.
Nee, ja,
Ansonsten
nicht im
müssten wir das
Filterkaffee.
so
Apokalypse und
vermachen.
Weltuntergang.
Ja, das ist ja doch das Gleiche, oder?
Apokalypse und
Okay.
Autokratie.
Ja, oder Luxus, Luxus der Apokalypse. Lieber Peter, herzlichen Dank für deine Zeit und ja, ich hoffe, du wirst uns weiter gewogen bleiben. Vielleicht bist du dann irgendwann der erste Gast, den wir zum dritten Mal einladen
Ja, jetzt muss
dürfen.
ich erstmal ein bisschen
Genau.
produzieren an der Forschung. Aber vielen Dank euch und für die Geduld.
Wir warten immer, Peter. Wir gewähren dir immer so einen angemessenen
Genau.
Produktions- und Forschungszyklus und dann bist du wieder fällig.
Dann bist du wieder eingeladen. Alles klar. Herzlichen
Danke
Dank.
euch. Tschüss.
Tschüss.
Dankeschön. Ciao.